Wir haben heute einmal mehr ein herausforderndes Thema. Und es geht ja in der Bergpredigt weiter. Und ich habe mir gedacht, dass ein bisschen Humor reinkommt, frage ich ChatGPT, ob sie einen tiefsinnigen, inspirierenden, frommen Witz mir liefern können. Und der kam spontan, dieser tiefsinnige, inspirierende, fromme Witz. Und ChatGPT, also künstliche Intelligenz, stellt mir die Frage: Thomas, warum können Geister so schlecht lügen? Und die Antwort war, kam prompt, weil sie so durchsichtig sind. Nachsatz, ich hoffe, ich habe dich zum Schmunzeln gebracht. Das war so, ich denke heute noch über diesen Beitrag nach, aber ich kann euch garantieren, wer heute einen ganz guten Witz hören will, den schicke ich zu meinem Bruder Helmut, der ist ein Spezialist in dem Gebiet, wir genießen das im Hauskreis immer wieder, seine guten Witze. Genau, wer einen guten Witz noch braucht. Der ist auch nicht schlecht von ChatGPT, aber irgendwie fehlt irgendwas. Gut. Wir sind in der Bergpredigt, der zentralen Lehre von Jesus. Wir haben einige Predigten hinter uns und diese Predigt hat das Ziel, dass es auf dieser Welt prinzipiell besser wird. Es geht nicht darum, mein Seelenheil irgendwie, ich und mein Gott, das ist ein Teil. Glaube hat immer eine persönliche Dimension und gleichzeitig aber auch immer eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz weite. Und er betrifft immer auch das Hier und Jetzt und nicht nur die Zukunft, sondern ihr Leben im Hier und Jetzt. Und wer Bergpredigt ernst nimmt, der lebt sie im Hier und Jetzt. Und einer der bekannten Theologen hat geschrieben, die Theologen haben ganz viel unternommen und viel investiert an Intelligenz, um diese Bergpredigt irgendwie zu neutralisieren, dass sie eigentlich heute nicht mehr relevant ist. Und den meisten ist es gelungen. Aber ich habe in meiner vorletzten Predigt gesagt, die Bergpredigt zusammengefasst in drei Buchstaben wäre T-U-N, tun. Das ist es und darum geht es heute, tun. Tun. Und jemand hat mir nachher gesagt, T-U-N heißt nicht nur tun, das heißt auch Tag und Nacht. Also Tag und Nacht tun. Bergpredigt leben. Wir sind letztes Mal angelangt bei den Stolpersteinen. Klaus hat es bereits erwähnt. Ich habe 4 Stolpersteine aufgezählt, über die man stolpern kann, die quasi einem zu Fall bringen könnten. Der erste Stolperstein war ja, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Oder was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst deinen ganzen Balken nicht wahr? Die Quintessenz war, fang bei dir an, wenn es darum geht, die Welt zu verändern, dich zu verändern, fang bei dir an, bei deinem Balken. Und dann kannst du irgendwann den Splitter herausziehen. Das zweite war, hau deine Geschwister nicht in die Pfanne, indem du schlecht über sie redest. Schweine und Säue und Perlen und so weiter. Mach das nicht. Das ist eine heilige Angelegenheit, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist etwas Besonderes. Der dritte Bereich war, sag nicht, ich schaffe es nicht, sondern beginn zu beten. Immer wieder kommt in der Bergpredigt Beten vor. Und der vierte Bereich, darüber haben wir gerade gehört, war eben der Bereich, hallo, das ist alles viel zu kompliziert, Jesus. Was du da willst, ist ja alles so komplex und kompliziert. Und Jesus elementarisiert immer wieder, pointiert und er sagt, behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst, das ist das Gesetz und die Propheten, Punkt, um, fertig. Und der Jörg hat einfach gesagt, mach ich, fertig, tu, Ende. Ich erwarte, dass die Frau mir anruft, macht's nicht, also rufe ich hier an. Und das kleine, in Anführungszeichen, poplige Beispiel kann die Welt verändern. Denn die Frau kann durchaus genau das Prinzip weitergeben und sagen, ich erwarte schon so lange von meinem Mann, dass er mir Blumen schenkt, jetzt schenke ich ihm Blumen, zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Da geschieht etwas. Und heute fahren wir weiter mit weiteren 4 Stolpersteinen und die haben es in sich. Ich hoffe, dass ich vor 13 Uhr fertig bin. Das ist nämlich echt herausfordernd, muss ich sagen. Ich lebe da wochenlang mit sowas, bin dankbar, dass ich das darf und es fordert heraus. Der fünfte Stolperstein, da hat Daniel schon darüber gepredigt, da bin ich froh, dann habe ich heute nur noch drei Stolpersteine. Das war der Stolperstein, der breite und der schmale Weg. Denkt nicht, dass das nichts kostet. Denkt nicht, dass ihr keine Schwierigkeiten bekommt. Denkt nicht, dass das ein Ponyhof wird, sagt Jesus. Das hat seinen Preis. Die Welt zu verändern, neu zu werden, in Gottes neuer Welt dabei sein zu können, das hat seinen Preis. Das ist so. Und das war der breite und schmale Weg, der fünfte, und jetzt kommt der sechste Stolperstein. Das sagt Jesus ganz einfach: Hütet euch vor den falschen Propheten. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. Starkes, brachiales Wort. Sie sehen zwar aus wie Schafe, aber in Wirklichkeit sind es Wölfe im Schafspelz. An ihren Taten sind sie zu erkennen. Von Dornengestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Und dann geht es weiter und er sagt, ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten, nochmals kommt's, an ihren Taten, also sollt ihr die falschen Propheten erkennen. Und das ist interessant, da ist der schmale Weg und der breite Weg. Lasst euch nicht irgendwie verrückt machen und glaubt nicht allen alles, sagt er. Das ist der breite und schmale Weg. Und dann sagt er, es gibt viele falsche Propheten, macht euch nichts vor. Seid auf der Hut, das kann ein Stolperstein sein, wenn ihr die Propheten hören wollt, die ihr hören wollt. Der Mensch hört, was er hören will. Macht euch an dem Punkt nichts vor, sagt er. Und er spricht von Pseudopropheten. Im Griechischen Pseudoprophetes. Pseudo, das kennen wir als so einen Pseudo-Porsche. So ein Mazda 5 ist ein Pseudo-Porsche, also nicht ein wirklicher Porsche. Oder so ein Mercedes C-Klasse ist ein Pseudo-Opel, also nicht ein wirklicher Opel. Das ist halt so. Pseudes meint falsch und lügnerisch. Jemand, der vorgibt, ein Interessenvertreter Gottes zu sein, aber eigentlich tief innen vertritt er seine eigenen Interessen und sein eigenes Ansehen. Das ist ein Pseudoprophet. Pseudopropheten, und das ist eine Frucht von denen, die machen die Leute verrückt. Krisenzeiten sind Hochkonjunktur für Pseudopropheten, auch für richtige, aber die sind eher im Hintergrund, aber Pseudopropheten treten auf in Krisenzeiten und die machen die Leute verrückt. Und da werden Szenarien ausgemalt und Dinge. Also ich muss sagen, letztes Jahr im Oktober, am 7. Oktober, als Israel überfallen wurde, eine Schar von Propheten, tausende von Predigten, jetzt trifft ein, was Jesekiel sagt, und Jesaja, endlose Predigten. Heute redet kein Mensch mehr davon und ich finde das so beschämend, so traurig, muss ich echt sagen. Da poppt was hoch und dann kommen die und die wissen alles und legen jede Bibelstelle richtig aus und am Ende verpufft alles wieder. Ich bin 40 Jahre mit diesem Jesus unterwegs, 40 Jahre, und ich habe vieles kommen und gehen sehen als Theologe, wachsam beobachtet. Und das finde ich echt krass. Da werden Leute verrückt gemacht, schreiben mir E-Mails, Thomas, jetzt werden alle Menschen vergiftet, jetzt ist das und jenes. Ein Jahr später spricht kein Mensch mehr davon und die Pseudopropheten machen bei der nächsten Krise genauso weiter. Echt verrückt. Echt verrückt. Jesus ist da ganz anders. Der blendet das Schwierige nicht aus, der benennt's und spendet Trost. Er sagt, erschreckt nicht, wenn ihr hört von Krieg und Kriegsgeschrei, von Tod und Mord und all diesen Dingen. Das muss so kommen. Machen wir uns nichts vor, sagt er. Ihr Menschen seid so. Ihr meint, ihr könnt Gewalt mit Gewalt besiegen. Ihr seid so. So seid ihr. Macht euch nichts vor. Aber seid getrost. Ich gehe mit euch durch und ich finde einen anderen Weg und ich habe einen anderen Weg gefunden. Und das ist der Weg der Bergpredigt. Das ist kein Pseudoweg, sondern das ist ein völlig neuer, radikaler, anderer Weg, wie es in dieser Welt besser werden kann. Der Weg der Bergpredigt. Aber er benennt die Dinge, er redet es nicht schön, er benennt es einfach. Pseudopropheten ist eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Dimensionen. Die einen, die sind gesetzlich engstirnig, die reden nur von Buße. Andere reden davon und sagen, alles wird gut, alles wird gut, alles gut, alles kein Problem. Wie in jedem Tatort, da haut es einem halbe Bein weg und dann kommt der Nächste und sagt zu ihm, alles gut? Und er sagt, ja, ja, alles gut, alles gut. Ganz verrückt, wenn ich zum Jörg sagen würde, alles gut. Und ich hoffe, er würde mich anschreien und sagen, nein, der Zehennagel ist abgefault, alles bescheuert, bescheiden. Und andere sind gesetzlich, engstirnig. Und jedes falsche Wort ruft ein Gerichtsszenario hervor. Nichts Neues. Der Prophet Jeremia, er sagt, Propheten wie Priester täuschen das Volk. Propheten wie Priester täuschen das Volk. Sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen, so eine ganz kleine, unbedeutende Schramme. Alles steht gut, sagen sie. Alles ist in Ordnung. Und Jeremia sagt, aber nichts ist gut. Nichts ist in Ordnung. Schönrederei, was die betreiben, das gehört auch zu den falschen Propheten. Und ich habe den Eindruck, auch in unserer kirchlichen Landschaft sind viele falsche Propheten unterwegs, die alles schönreden. Alles wird alles irgendwie gut. Eine Kirchenaustrittswelle, eine Entchristianisierung fegt über den Westen und wir sagen immer noch, alles gut, ist gut, es passt. Und wenn einer den Kopf hochstreckt, dann findet Management bei Champion statt, das kennt ihr. Wenn einer den Kopf hochstreckt, abhauen, viel Mist drauf. So ungefähr geht man vor. Und ich weiß, wie unbequem das ist, auch bei uns, wenn ich einen Finger in den wunden Punkt, in einen wunden Punkt lege. Das will man nicht hören. Thomas, du bist immer negativ drauf. Immer das Negative sagst du. Und ich behaupte, ich sage so viel Positives, weil ich eigentlich ein positiv gestimmter Mensch bin. Aber ich weiß, manchmal muss man die Dinge beim Namen nennen, damit man sie verändern und erneuern kann. Sonst wird nichts. Pseudopropheten, ihre Auswirkung ist ganz, ganz unterschiedlich. Das Motiv war im Alten Testament wie im Neuen Eigeninteresse. Damals haben sie noch ein bisschen Geld verdient. Im Neuen Testament hat man Ansehen. Man reist durch die ganze Welt. Ich erinnere mich an die berühmten Kansas-Propheten, die mit John Wimber ein Jahr unterwegs waren. Es waren die gefeierten Helden. Verrückt. War schön. Ein Jahr später waren sie weggestolpert über moralische Unordnung, gestolpert über das, dass das nicht eingetroffen ist, was sie sagten. Und jetzt kommt eine große Tragik, die wir da draus ziehen. Die Tragik ist, dass wir auf gar nichts mehr hören, was prophetisch sein könnte. Das hauen wir alles vom Tisch, weil es zu viele Pseudopropheten gibt. Und das ist so, so schade, denn wir brauchen Prophetien, wir brauchen Gottes Reden, das direkt geschieht. Wir brauchen das. Und die Pseudopropheten verunmöglichen vieles in diesem Zusammenhang. Denn gute Prophetien sind motivierend. 1995 hatten wir hier, wir waren vielleicht 40 Leute im alten Saal, da gab es eine Prophetie, dass wir bei der Jahrtausendwende über 100 Menschen sein werden im Gottesdienst. Im Schnitt über 100 Menschen. Und das hat uns motiviert. Wir waren begeistert, das packen wir an, wie auch immer. Aber da wird was, da entsteht was, Gott ist am Werk und wir haben es gemerkt. Und daraufhin haben wir zugearbeitet auf das, dass hier mehr geschieht, als wir bisher kannten. Und das Wunderschöne war, dass im Jahr 2000 100,5 Gottesdienstbesucher waren. Genial, genial. Hat motiviert. Und jetzt kommt der Stolperstein, nämlich, dass die Leute zu mir gesagt haben, Thomas, sag uns eine Zahl für 2005. Und da kam nichts. Und dann habe ich mir irgendwas zusammengebastelt, irgendwie 20, 15, 215 könnte passen, könnte vom Geist sein. Und dann kommt die Pseudoprophetes-Angelegenheit. Bis Gott mir gesagt hat, Thomas, einmal eine Zahl in deinem Leben genügt. Ende. Jetzt gehen wir anders weiter. Spitz deine Ohren und nicht Richtung Zahlen, sondern Richtung anderem Reden von mir. Du bist so kleinkariert und engstirnig und du verpasst alles andere. Da wird aus einem, der ein prophetisches Wort bekommt, ein Pseudoprophetes und er bastelt und reimt sich etwas zusammen. Das hat es ganz, ganz schnell. Pseudopropheten sind schwer zu erkennen, denn sie sind wie der Wolf im Schafspelz. Das ist so. Und ein unfehlbarer Prüfstein, das hat Jesus hier selber gesagt, ein unfehlbarer Prüfstein ist ihr Charakter. Wie sind sie charakterlich drauf? Ist ihr Wesen vom Geist der Bergpredigt, denn der steht ja in der Bergpredigt, vom Geist der Bergpredigt durchdrungen? Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Durchdringt sie das? Durchdringt sie, selig sind oder ihr seid gesegnet? Wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht, das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt. All diese Aussagen, wenn die in ihnen leben, dann sind sie auf dem besten Weg, gute Propheten zu werden. Der unfehlbare Prüfstein ist der Charakter. Ist er vom Geiste der Bergpredigt durchzogen, atmet das, was sie sagen und was sie tun, den Geist der Bergpredigt. Daniel hat vor 2 Wochen über einen Besitz gepredigt. Sind sie von so einem Geist geprägt? Das ist der Prüfstein. Und dann kann auch das eine oder andere kommen. Jesus sagt, an den Taten werdet ihr sie erkennen, an ihrem Tun, an ihren Taten. Und dann können auch manche Niederlagen kommen. Am Freitag haben wir den 20. Todestag unserer Tochter begangen. Man geht aufs Grab, man ist dort. Sie ist bei einem Mopedunfall tödlich verunglückt vor 20 Jahren. In der Nacht von Sonntag auf Montag, und am Montag war die Tageslosung, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und das hat bei einigen Leuten Hoffnung geweckt. Gott wird die Michi auferwecken. Das Wunder wird viel größer, er wird sie auferwecken. Das ist auch unsere Hoffnung. Leute sind hingegangen, haben uns gefragt. Eine Frau hat gefragt, darf ich hin für die Auferstehung beten? Ich sage, ja, das darfst du. Aber ich habe den Wunsch, wenn nichts passiert, red mit uns noch, was das in uns auslöst. Sie waren dort, sie haben gebetet. Die Michi ist leider, leider nicht auferweckt worden von den Toten. So ist es. War der Wunsch dieser Menschen, es war auch mein Wunsch und der Wunsch meiner Familie, der war groß. Und jetzt hätte ich mir gewünscht, dass man darüber reden kann und sagen, Thomas, wir haben es uns so gewünscht, es ist nicht geschehen. Wir haben sogar in sie hineingesprochen, aber es ist nicht geschehen. Was machen wir jetzt? Und ich gesagt, lass uns weinen, weiter auf Gott hören, nächste Mal wieder wagen. Lass uns achtsam sein. Sind es meine Wünsche, sind es Gottes Wünsche? Lass uns lernen von so etwas. Und da sind solche Menschen dann leider oft weg. Ich habe dasselbe bei meinem Bruder erlebt, der vor einigen Jahren gestorben ist an Blutkrebs. Wir waren als Älteste bei ihm, haben mit ihm gebeten, wir waren überzeugt, Gott heilt ihn. Am anderen Tag war eine Untersuchung, eine Blutuntersuchung, und wir waren überzeugt, er wird geheilt. Und wir haben es ihm gesagt, Rudolf, deine Blutwerte werden morgen in Ordnung sein. Waren sie nicht? Waren sie nicht? Wir haben uns verhört, keine Ahnung. Eine Woche später sind wir zu ihm und haben um Vergebung gebeten und haben gesagt, Rudolf, wir haben dir und deiner Familie große Hoffnungen gemacht. Leider nicht so, leider nicht so. Aber deswegen will ich nicht aufgeben, weiter zu beten und weiter zu hören und prophetisch reinzusprechen, aber ich will ehrlich bleiben. Sonst bin ich ein Pseudoprophetes, ein Lügenprophet. Das ist die Spannung und das wünsche ich mir so, dass wir hier prophetisch offen sind, aber nicht zu Pseudopropheten werden. Und Jesus sagt, rennt diesen Menschen nicht nach, die euch verrückt machen und euch alles Mögliche versprechen. Der sechste Stolperstein ist also, hör auf zu sagen, ja, der sagt und jener sagt, und renn diesen Menschen nicht nach, sondern prüf sie, was aus ihrem Leben hervorgeht, ob sie den Geist der Bergpredigt atmen und leben. Wir kommen zum siebten Stolperstein. Der ist nochmals heftiger. Also dieser Jesus, manchmal ist er ziemlich heftig. Da sagt er, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen. Nicht alle, die sagen, Kyrie, Kyrie, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Heftig. Nicht Ponyhof, es wird schon irgendwie werden. Und die Gnade ist immer noch größer. Die Gnade ist endlos groß. Aber Jesus lässt hier einen Warnschuss los. Im Hier und Jetzt, sagt er, gilt es zu handeln. Im Hier und Jetzt sind die Bewährungsproben. Im Hier und Jetzt sollen wir den Beweis antreten. Und dann sagt er weiter, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, und jetzt kommt es nochmals knüppeldicker, haben wir, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündigt, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Verrückt. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Der Grund ist einfach, ihr habt versäumt zu tun oder nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Das Entscheidende habt ihr versäumt. Man muss wissen, in der damaligen Zeit waren Zeichen und Wunder mehr an der Tagesordnung. Krankheiten waren generell dämonisch. Wenn ich krank wurde, war klar, ich habe einen Dämon. Jetzt kommt jemand und treibt den Dämon aus. Ich glaube, dass der Dämon nicht mehr da ist. Jetzt kann ich wieder gesund werden. Kann man auch zum Teil ganz einfach psychologisch erklären. Aber das war so. Und Jesus sagt, Zeichen und Wunder, Prophetien, Heilungen sind keine Legitimation, in Gottes neue Welt zu kommen. Täuscht euch bitte nicht, stolpert nicht über diesen Stein und jagt diesen Dingen nicht so lange nach und vergesst darüber zu tun, was ich euch gesagt habe. Das ist eine Engführung. Ich wünsche mir so, dass Gott hier heilt, stärkere Zeichen setzt. Er tut es und es geschieht. Aber ich will bei all dem nicht vergessen, Bergpredigt zu leben. Das hat offensichtlich bei Jesus Vorrang. Das ist wichtiger, den Geist der Versöhnung, der Liebe, der Barmherzigkeit zu leben. In diesen kleinen Beispielen, wie es Jörg erzählt hat. Das ist, ich finde, ein hartes Wort. Ein hartes Wort. Diese wussten nicht einmal, dass sie nicht richtig zu Jesus gehören und schon werden sie aus seiner Gegenwart verbannt. Geht mir aus den Augen, ich kenne euch nicht. Es gibt Gruppierungen, die legen enorm viel Wert auf Leben mit dem und im Übernatürlichen. Werden Seminare über Seminare angeboten. Wenn ich deren Seminarangebote durchgehe, Seminar-Predigtreihe oder Seminar zur Bergpredigt, zur Nächstenliebe, Frucht des Geistes, Fehlanzeige. Und das finde ich heikel. Das muss ich so offen sagen. Das finde ich sehr heikel. Denn da wird eine Priorität umgekehrt. Die Priorität ist Nachfolge, Leben, wie Jesus es gesagt hat. Und dann hoffen und beten wir auch um Zeichen und Wunder. Aber die Priorität ist die. Denn die berufen sich darauf, dass sie Zeichen und Wunder getan haben, Propheten waren. Und er sagt, geht mir aus den Augen, ihr habt versäumt zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Das finde ich extrem bitter. Und dann denke ich und rede mit Jesus und sage, Jesus, ich finde das ein Zacken zu scharf. Jesus sagt, Thomas, ich richte gerecht, mach dir da mal keine Sorgen. Aber nimm das bitte ernst und hadere nicht mit mir rum. Paulus greift das auf, genau das in der großen Diskussion um Geistesgaben und Zeichen und Wunder. Und er sagt, wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß, alles weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich ein Nichts. Ich bin ein Nichts, brutal gesagt, mich gibt's nicht. Ein Nichts gibt's nicht. Ich bin ein Nichts. Mich gibt's nicht. Falsche Prioritäten gesetzt, sagt Jesus. Ich finde das brutal und heftig. Zeichen und Wunder und Charakter gehört unausweichlich zusammen. Und wir müssen unbedingt beides im Blick behalten. Beides ist so, so wichtig. Priorisierung hat Nachfolge, Leben entlang der Bergpredigt. Denn es gibt keine einzige Bibelstelle, wo Jesus sagt, liebe Leute, ihr habt zu viel Gutes getan. Ihr habt euch zu viel um die Menschen gekümmert. Ihr wart zu menschenfreundlich. Ich kann euch nicht brauchen. Es gibt keine. Nur im Gegenteil, in Matthäus 25, wo Menschen sind, die Gutes getan haben, und er sagt, kommt her zu mir, ihr Gesegneten. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Und die sagen, hey, hallo, keine Ahnung, wann haben wir das getan, Jesus? Wann? Ich kann mich nicht erinnern, dir je begegnet zu sein. Und dann sagt er, was einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das zählt. Jesus rückt die Prioritäten zurecht hier. Dietrich Bonhoeffer redet ja von der billigen Gnade. Und er sagt, das Gegenteil von billiger Gnade ist nicht teure, sondern Nachfolge. Ich folge diesem Jesus nach aus einer tiefen inneren Überzeugung, das ist das Beste für mich und die Menschen um mich herum. Für die ganze Welt wäre es das Beste, wenn alle konsequent Jesus nachfolgen würden. Das wäre Himmel auf Erden. Also lasst uns jetzt anfangen, sagt er, jetzt. Und stolpert nicht über diese Dinge drüber. Stolperstein 7 ist, jagt nicht den falschen Dingen nach, sondern setzt die richtigen Prioritäten. 6, richtig. Ja, das sind Leute, die hören mit. Super. Stolperstein 7, es wird noch eins draufgesetzt, da sagt Jesus, es reicht nicht zu sagen, Christus ist Herr, Christus ist Herr. Große Bekenntnisse und Wunder reichen nicht. Beginne dein Denken und Handeln an der Bergpredigt zu orientieren. Es reicht nicht zu sagen, Christus ist Herr, Christus ist Herr. Beginn neu zu denken und neu zu handeln. Das gehört zum Letzten quasi dazu. Dann kommen wir zu Stolperstein 8. Das ist der krönende Abschluss der Bergpredigt. Und dort sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Ihr seht hier, früher haben die manchmal in den Bachbetten Häuser gebaut. So 5 Jahre ging das gut und dann kam ein Hochwasser und dann war alles weggeschwemmt. Zack, weg. Der hat klug gebaut. Mitten im Fluss drin, auf den Felsen, da passiert nichts. Als dann die Regenflut kam und die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es, wie ihr seht, auf Fels gebaut war. Und dann sagt Jesus, wer dagegen diese meine Worte hört und tut sie nicht, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Als dann die Regenflut kam, ihr seht's, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es zusammen und lag in Trümmern. Das Ganze wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Tun, T-U-N, ist das Entscheidende. Und jetzt kommt sozusagen ein zweiter Nagel dazu. Jesus haut Nägel ein. Er haut Nägel ein, denn die Bergpredigt ist Spruchtradition. Jesus hat in Spruchtradition gelehrt, damit man sich die Dinge merken kann. Und der Weisheitslehrer sagt, Sprüche sind wie eingeschlagene Nägel. Sie bleiben tief sitzen, sie sind eine Gabe des einen guten Hirten. So führt uns Gott durch Sprichwörter. Wir haben auch Sprichwörter im Kopf. Ich habe noch Sprichwörter von meiner Jugend im Kopf, die sind so doof, ich kriege sie nicht mehr raus. Ist einfach so. Richtig doof. Ich könnte euch 10 sagen, ihr würdet sagen, hast du eigentlich, was hast du im Kopf drin? Ich sage, keinen einzigen. Weil ihr kriegt ihn nach einem Mal hören auch nicht mehr raus. Ist so. Behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Ein Spruch. Und so hat Jesus in Spruchtradition gelehrt und er hat in der Bergpredigt am Ende 2 Nägel eingehauen, 2 Rillennägel, die halten fest und die schlage ich jetzt ein. Der erste Nagel ist Tun, den er eingeschlagen hat. Richtig eingeschlagen. Der zweite war Hören. Wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wer diese meine Worte hört und tut sie nicht, das ist ein törichter oder dummer Mensch. Das Wort wird dort gebraucht, dumm, richtig strohdumm, würden wir vielleicht heute sagen. Und der ist ein Kluger, hören und tun. Übrigens, der nächste Impuls der Woche geht über das Nägel einschlagen, über den Wert der Spruchtradition. So führt Gott. Und ich bin so dankbar, dass ich aus dem Judentum die Schriftlesung lernen durfte. Bibelverse nicht auswendig lernen, so, sondern im Herzen tragen. Und die werden wie der spitze Stock, mit dem der Weise die Menschen antreibt. Grundtenor, hören und tun, T-U-N, Tag und Nacht. Schöner Spruch, das ist mal ein guter Spruch. Hören und tun, tun, Tag und Nacht. Kann man sich merken. Die Frage ist natürlich, was höre ich denn so den ganzen Tag? Was höre ich? Was höre ich? Den ganzen Tag Radio hören, wird nicht so ganz viel dazu beitragen, Bergpredigt zu leben, behaupte ich mal so. Ich bin so ein Radiohörer gewesen, bis zum Tod unserer Tochter. Ich konnte ein halbes Jahr, Jahr nicht mehr Radio hören, nicht mehr Fernsehen gucken, weil alles so doof und belanglos ist. Alle Sprüche, Feierabend rein, Spaß rein, man kann es nicht mehr hören. Wer in Not lebt, der merkt auf einmal, was durchträgt. Man trägt durch, es kommt eine Zeit, da wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei. Eine der großen Prophetien, denn Gott wird abwischen alle Tränen. Und der letzte Feind, der Tod, ist besiegt. Das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung auf Wiedersehen. Alle anderen Lieder, die man so hört, außer Andreas Gabalier, ich kann es nicht aussprechen auf Österreichisch, einmal, da sehen wir uns wieder. Auch Nena hat ein tolles Lied geschrieben, Herbert Grönemeyer, ein ganz tolles, Der Weg, wo er den Tod seiner Frau besingt. Es gibt kein frommes Lied, das so aussagekräftig ist wie Grönemeyers Lied, Der Weg. Für mich, ich habe so oft geheult. Das sind eingeschlagene Nägel und solche Lieder fehlen uns. Es ist nicht immer alles gut. Es ist nicht immer alles super. Und diese Lieder spenden Trost und versprühen Hoffnung. Das ist das, was sie tun. Wer meine Worte hört und tut sie, wenn wir bei den Worten von Jesus sind, sind wir natürlich bei der Bibel und die alte Leier kommt, Bibel lesen. Wer Bibel liest, der hört. Und die Bibel liest man laut und bewusst. Ich lese die Bibel immer laut. Ich mache nur einen kleinen Werbeblock. Tiefgänger beginnt am 20. September oder 19. Dort werden wir die Lectio Divina, Bibel lesen, einüben, mal auf eine andere, ganz, ganz alte Art, wie die Juden Bibel gelesen haben. So ein Gewinn. Der Psalmbeter macht uns das vor und er fasst das Ganze zusammen im Psalm 1. Da betet er, wohl dem oder glücklich der Mensch, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. noch sitzt, wo die Spötter sitzen, noch geht den Weg der Sünder. Nein dazu, sondern, und dann kommt die Alternative, sondern hat Lust und Leidenschaft am Gesetz des Herrn und murmelt über seinem Wort Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, gelingt wohl. Nicht so der Gottlose. Er vergeht wie die Spreu im Wind. Wieder diese zwei Wege, jetzt stolper ich bald noch selber darüber, wieder diese zwei Wege. Das ist krass. Jesus bricht eine Lanze und sagt, geht in die Gottesdienste, hört auf Gottes Wort, lest in der Bibel, lest sie laut, setzt euch mit ihr auseinander, werdet ehrlich, werdet keine Pseudoprophetes und dann lebt das, die Zusammenfassung in der Bergpredigt. Und das Wichtigste ist, dass wir das im Hier und Jetzt leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. In der Bergpredigt, Matthäus 6, jetzt, hier beginnt die neue Welt. Es wird menschlicher durch die Christen im göttlichen Sinne. Es wird zutiefst menschlich durch uns. Ihr seid das Salz für die Erde, ihr seid das Licht für die Welt. Das seid ihr. Nehmt das in Anspruch und lebt Bergpredigt. Das ist so völlig anders. Die Welt kennt das nicht. Am kleinen Beispiel vom Jörg, die Welt kennt das nicht. Mindestens eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, mindestens das müsste sein. Und jetzt setzt jemand völlig andere himmlische Akzente. Genau, so sieht's aus. Jesus sagt noch, ihr seid das Salz für die Erde, das Licht für die Welt, sagt er, genauso muss euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid, sagt er, die Wegweiser auf Gott. Das seid ihr. Und dann docken Menschen bei Gott an und das Himmelreich vervielfältigt sich. Stolperstein 8 sagt, es reicht nicht zu sagen, ich höre doch Podcasts und Lobpreislieder. Das wäre der eine Nagel. Und ich höre viele prophetische Worte. Jesus würde sagen, das genügt nicht. Tun ist angesagt. T-U-N, Tag und Nacht. So, das war's für heute. Ich fasse es noch kurz zusammen. Das genügt. Denn Tun ist gefragt. Ihr dürft noch einen Moment innehalten, Martina. Gell? Hör auf zu sagen, das bringt mich doch in Bedrängnis. Das war der breite und der schmale Weg. Sei jederzeit und jetzt bereit, den Preis zu bezahlen. Das hat seinen Preis. Aber es ist es allemal, hundertmal wert. Hör auf zu sagen, ja, aber dieser sagt und jener sagt und lauf ihnen nicht nach. Vergiss es, wenn in ihrem Leben keine Früchte der Liebe und der Bergpredigt zu finden sind. Denn Bergpredigt 6, 8, 5, 48 ist der Höhepunkt. Ihr sollt sein, wie euer Vater ist. Gott, wie Gott sein, nämlich in der Liebe zu den Feinden. Das ist die Pointe und der Höhepunkt. Das sollt ihr sein. So geschieht hier mehr Gott auf der Erde. Deshalb, wenn die Früchte nicht da sind, führen diese Menschen in die Irre und das ist katastrophal. Es gibt keine Bewegung, die mehr Spaltungen hat als die charismatisch-pfingstlerische Bewegung. Das ist so traurig. Da wäre so viel Power drin in dieser Bewegung. So viel Power. Und das wird versaubeutelt durch mangelnde Charakterschulung. Siebte Stolperstein, es reicht nicht zu sagen, Christus ist Herr, Christus ist Herr. Es gibt so etwas, Christusbekenntnis ablegen, Christus besingen, ohne Taten ist das nutzlos. Die Propheten warnen schon. Amos sagt, ich kann das Geblärr eurer Lieder nicht mehr hören. Wenn ihr singt, halte ich mir die Ohren zu. Nicht, weil ihr falsch singt und schlecht singt und die Musikinstrumente nicht gut gestimmt, sondern weil ihr anschließend rausgeht und den Armen unterdrückt, ausbeutet und ihm aufs Maul haut. Das passt nicht zusammen. Kümmert euch um die Armen. Und dann singt Loblieder lauthals. Schaut nach den Menschen, die einsam sind. Und dann singt Loblieder. Dann wird es kraftvoll. Nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und der achte Stolperstein war, es reicht nicht zu sagen, ich höre durch Podcasts und Lobpreislieder. Beginne zu tun. Beginne zu tun, was du gehört hast. Und das ist das, was genügt. Und dann endet die Bergpredigt mit diesem Satz, und das Volk war tief bewegt von seinen Worten. Berührt, manche übersetzen, und das Volk gab tosenden Applaus, als er fertig war. War tief bewegt. Und warum? Der Sohn Gottes hatte gesprochen. Der inkarnierte Gott hatte gesprochen. Er hat die Berufung neu aufgegleist in Matthäus 5. Er hat die Gebote so ausgelegt, wie sie zu verstehen sind, zum Wohl der Menschen. Er hat das Gebet in den Mittelpunkt gerückt und er hat in Kapitel 7 noch einmal gesagt, Leute, passt auf, es gibt Stolpersteine. Stolpert nicht darüber, sondern hört und tut. Und das Schöne an der Bergpredigt ist, dass Jesus eine Menge um sich hatte. Und da waren seine Jünger und seine Jünger saßen um ihn herum und haben ihm zugehört. Für die war die Bergpredigt. Und die anderen, die noch nicht auf dem Weg mit diesem Jesus sind, die haben zugehört. Ist verrückt. Ist ein Bild für Jesus predigt der Kirche und die Welt hört zu. Leute, die hier sind, noch nicht mit diesem Jesus unterwegs sind, die hören zu. Und die sind jetzt auch gefordert zu sagen, und was mache ich jetzt? Die Frommen müssen sagen, folge ich ihm nach? Die anderen müssen sagen, lasse ich mich drauf ein? Was gilt für mich? Oder was mache ich damit? So ist die Bergpredigt aufgebaut. Für Jesus, für den engeren Kreis und dann für die ganze Welt wird sie relevant. Und jeder ist gefragt und gefordert. Wie antworte ich darauf? Meine Antwort, die ist klar. Meine Antwort ist klar. Dieser Jesus, der bei Gott war seit Urbeginn, an der Schöpfung beteiligt war, der genau das gemacht hat, was der Jörg vorhin gesagt hat. Eigentlich müssten wir zu ihm kommen. Er kam zu uns, um die Welt mit sich zu versöhnen, um uns zu ermöglichen, wahres menschliches Leben, wenigstens stückweise erleben zu können. Dieser Jesus, der es so gut meint und dafür von uns Menschen getötet wurde, sich hat töten lassen, der hat mein vollstes, absolutes Vertrauen verdient. Und ich will ihm nachfolgen, nicht aus religiösen Gründen. Ich muss den irgendwie gnädig stimmen. Gott ist gnädig. Hallo, da gibt es kein Wenn und Aber. Aber ich will ihm nachfolgen, weil er es gut meint. Mit mir ganz persönlich. Der persönliche Glaube. Mit meinen Glaubensgeschwistern. Er meint es gut. Und er sagt, lebt anders. Und er meint es gut mit der ganzen Welt. Deshalb will ich Bergpredigt leben und dem Vater ähnlicher werden. Das ist mein tiefstes Motiv. Jesus ist es wert und Gott ist es wert. Er will, dass mehr Himmel auf dieser Erde geschieht und er wird sein Werk vollenden. Amen.